Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf das erste Staatsexamen in Bayern und ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht gleich ab, weil es euch kalt den Rücken runterläuft. Ich kann es sehr gut verstehen. Wir schauen drauf, wie man das erste Examen verbessern kann. Dafür haben wir Christoph Schmitz bei uns im Podcast. Christoph ist ein Experte in Sachen Bildungspolitik. Er ist bei den Studierenden im BLV lange Zeit sehr aktiv gewesen, bevor er sein Staatsexamen geschrieben hat. Ich denke, er wird auch noch weiterhin im BLV aktiv sein. Christoph und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, haben zusammen an der Kampagne Stexit gearbeitet und uns ein bisschen darüber unterhalten, wie diese Kampagne so gestartet hat, wie das alles funktioniert, was man auch bildungspolitisch bewegen kann als unterstes Glied der Nahrungskette. Und ja, wir sind da, glaube ich, ganz offen und ehrlich rangegangen. Also lauscht uns gerne für dieses Gespräch zum Thema erstes Staatsexamen und seine Verbesserungen. Hallo Christoph, schön, dass du bei Bildungsblick bist.
Ja, hi Gerrit, danke, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich, dass wir über ein wichtiges Thema heute reden. Stexit, bevor wir das tun, wollen wir dich natürlich kennenlernen und würden dir Zeit geben für eine Runde Hörerspeed-Dating.
Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist.
Ich bin der Christoph. Ich komme eigentlich aus dem südlichen Oberbayern. Ich studiere aber in Bayreuth Gymnasiallehramt für Wirtschaft und Mathe. Mein Studium neigt sich jetzt aber dem Ende zu. Ich schreibe jetzt im Frühjahr Examen. Ich bin aktuell jetzt beim Stexit-Team. Wir begleiten da quasi die BLV-Kampagne und die Petition für eine Verbesserung und eine Modernisierung des ersten Staatsexamens. Da versuchen wir auf unserem Instagram-Kanal die Examenskandidatinnen bei ihrer Vorbereitung zu unterstützen. Wir beantworten da Fragen, wir versorgen sie mit den Infos aus dem KM und stellen natürlich auch unsere Forderungen vor. Davor war ich 4 Jahre lang im Vorstand der Studierenden im BLV und habe so die Entstehung der Petition und mit begleitet und auch miterlebt.
Macht dir das Spaß? Machst du das gerne? Warum machst du das, dass du dich einsetzt für andere?
Ich war als Schüler schon sehr engagiert und war da Schülersprecher und beschwere mich auch gerne, muss ich sagen. Und dann denke ich mir aber auch immer, ich meine, wenn ich mich beschweren kann, dann muss ich auch was tun, damit es besser wird. Und im Endeffekt habe ich auch oft irgendwie erfahren, dass ich mir so dachte, okay, aber wenn ich jetzt haben will, dass es wirklich cool ist, dann muss ich selber so machen und da halt selber mitgestalten, sodass es auch cool wird. Und das habe ich in der Schule schon gern gemacht und das mache ich jetzt auch im Studium oder habe ich jetzt im Studium gerne gemacht. Und außerdem hat man beim BLV einfach auch so viele coole Leute kennengelernt. Also ich kann jedem, der jetzt vielleicht am Anfang seines Studiums ist und nicht am Ende wie ich, sehr empfehlen, da mitzumachen, weil man lernt so viele coole Leute kennen, man knüpft so viele Kontakte, die einem dann auch später was bringen. Ich weiß eigentlich jetzt immer bei jedem Problem, wen ich fragen muss. Man hat da einfach viele Ansprechpartner und man lernt einfach persönlich sehr, sehr viel davon. Also ich war bei so vielen Seminaren vom BLV und einem Kongress zur Digitalisierung und so Sachen und da kann man halt auch einfach bei seinem Engagement profitiert man selbst, finde ich, am allermeisten. Und deswegen finde ich das ganz wertvoll, dass man sich da engagiert.
Kann ich nur unterschreiben. Ich sage es, glaube ich, in jedem Podcast-Gespräch, dass ich wieder was gelernt habe und davon gehe ich auch heute aus. Also insofern absolut. Ja, lass uns doch vielleicht am Anfang gleich mal so ein bisschen drüber sprechen, was Stexit ist. Du hast ja jetzt schon gesagt, es gibt eine Petition, es gibt einen Instagram-Kanal. Vielleicht können wir am Anfang nochmal kurz drüber reden, was ist denn so Ziel oder wo wollten wir denn dahin, damit ich kann vielleicht sagen, dass ich da auch mit dabei war, als wir es entworfen haben. Nicht, dass es jetzt hier so irgendwie sonst komisch ist, aber vielleicht magst du mal anfangen und einfach mal sagen, wo soll denn das hingehen mit Stexit? Was ist denn das Ziel sozusagen?
Wir wollen ja Bildungspolitik machen und wir treffen uns ja einmal im Semester zum Teamwochenenden und da machen wir dann auch so Bildungspolitik für Studierende, für Lehramtsstudierende. Da haben wir halt überlegt, was stört uns eigentlich an unserem Studium so mit am meisten? Und da ist halt sehr schnell das Thema Staatsexamen als eines der wichtigsten Themen aufgekommen, weil das einfach eine krasse Belastung ist, die alle Lehramtsstudierenden am Ende ihres Studiums nochmal ertragen müssen. Und da haben wir gedacht, da wollen wir dran ansetzen, da wollen wir uns überlegen, wie kann man das denn besser gestalten, sodass das halt weniger Schikane ist, als es aktuell ist. Und ich erlebe das ja gerade mit. Und deswegen haben wir uns da dann Forderungen überlegt, wie wir eben das Staatsexamen moderner haben wollen und die dann in eine Petition gepackt. Damit wollen wir im Prinzip der Politik, dem Kultusministerium, Denkanstöße geben, da etwas zu machen, da das zu verändern und damit es einfach fairer wird.
Das sehe ich auch so, dass man, wir haben in der Petition, glaube ich, versucht, sehr konstruktiv zu sein. Du hast ja vorhin gesagt, du bist ja jemand, der auch gerne mal auf den Tisch hat und sagt, das gefällt ihm nicht. Aber ich glaube, wir haben versucht, in der Petition viele Vorschläge zu machen, also auch umsetzbare Vorschläge, die diese Verbesserungen herbeiführen können. Und ich glaube, dass dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir da versucht haben, konstruktiv zu sein. Also okay, wir haben diese Petition, so das Ziel ist so Verbesserungen, Staatsexamen. Vielleicht schauen wir noch ein bisschen drauf, wie ist es überhaupt alles entstanden? Wie ist es geworden? Letzten Endes nennen wir das ja irgendwie immer Kampagne und es ist ja so ein Ding draus geworden. Magst du vielleicht noch kurz erzählen, was waren so Schritte, die uns dazu geführt haben, dass es so ein Ding ist, wie es jetzt ist? Ich meine, auf Instagram, wo seid ihr gerade? 2.800 Follower. Ich finde, für Lehramtsstudierende ist das schon ganz gut.
2.700, knapp über 2.700 aktuell. Wir haben überlegt, wie können wir die Stexit-Kampagne denn publik machen und vor allem unter unserer Zielgruppe natürlich den Lehramtsstudierenden, weil wir ja das für die eigentlich machen. Dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen da einen Instagram-Account und begleiten da drei Studierende auf ihrem Weg zum Staatsexamen und dabei dokumentieren wir so ein bisschen quasi die Probleme, die dabei auftreten. Und ja, dann hat das angefangen mit Franzi, Carina und Jadir. Dann wollten wir es ja eigentlich Mitte letzten Jahres abgeben. Und da Mitte letzten Jahres aber auch das Kultusministerium dann ganz andere Sorgen hatte als eine Reform des ersten Staatsexamens und wir nicht wollten, dass unsere Petition einfach so irgendwo verschwindet, dann, weil einfach die Kapazitäten im Kultusministerium nicht da sind, um sich dem wirklich ernsthaft zu widmen, haben wir gesagt, okay, dann verlängern wir das und sind in eine zweite Runde gegangen. Und jetzt dürfen die Anne, die Chrissy und ich das zweite Stexit-Team sein und auch wieder unsere Follower und Followerinnen auf unserem Weg zum Examen mitnehmen. Und jetzt ist aber der Plan, dass wir sie dann nach unserem Examen doch abgeben.
Wie ist denn das für dich, da so vor der Kamera zu stehen? Ich weiß noch, ich fand das in dem einen oder anderen Moment so ein bisschen unangenehm und habe mich auch am Anfang schwer damit getan, so Einblicke in mein Privatleben zu geben. Am Anfang war es irgendwie noch okay, weil da war die Followerzahl recht klein, da waren das Leute, die man kannte und irgendwann ist es ja gewachsen und dann dachte ich mir auch, irgendwie komisch, jetzt sind da Leute, die ich eigentlich gar nicht kenne. Wie ist das für dich?
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt jemand bin, der super gut vor der Kamera sprechen kann, muss ich sagen. Mittlerweile geht's. Mittlerweile ist mir das auch ein bisschen egaler geworden. Also am Anfang war es wirklich so, dass ich das 1000 Mal gedreht habe, ja, und jedes kleine Detail irgendwie noch verbessern wollte. Und mittlerweile habe ich zum einen auch nicht mehr die Zeit, dass ich das so lange mache, weil jetzt geht es ja doch aufs Examen zu und ich muss schauen, dass ich auch was lerne. Und zum anderen, ja, es ist mir jetzt nicht egal. Ich drehe es immer noch oft, aber nicht mehr so häufig wie am Anfang. Und ich denke mir, ich meine, ich bin ja auch nur einer von Ihnen. Also ich bin ja genauso jemand wie die, der jetzt sich aufs Staatsexamen vorbereitet. Und ich bin jetzt auch kein Moderator und ich mache das nicht hauptberuflich, sondern ich bin einfach nur ein Student, der sich aufs Examen vorbereitet. Und deswegen ist das auch okay, finde ich. Und das habe ich jetzt für mich so akzeptiert, dass es nicht perfekt ist. Und deswegen ist es jetzt okay für mich, auch wenn es nicht so ganz hundertprozentig immer ist.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir da viele Diskussionen auch drüber hatten und ich habe da selber auch so einen gewissen Perfektionismus bei so Sachen, aber ich kann mich auch gut erinnern, dass dann immer gesagt wurde und das war auch letzten Endes die Rückmeldung, so die ich damals bekommen habe bei dem Account, dass die Leute gesagt haben, hey, es ist voll schön, einfach zu sehen, wie ihr das erlebt und einfach voll schön zu sehen, dass es andere Leute auch erfahren. Ich glaube, das ist schon viel wert, ja. Vielleicht müssen wir jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, wie der Account heißt, falls man den finden mag. Sag's nochmal, ich weiß es gerade nicht mehr.
Lehramt-Stexit.
Genau, ich war mir nicht sicher mit dem Unterstrich. Sehr gut. Genau, also wenn ihr den noch nicht kennt, dann findet ihr den auf Instagram und könnt euch da Tipps, Anregungen fürs Lernen holen oder auch schauen, wie die drei das jetzt gerade machen. Was ist denn so
in der Petition alles drin? Also vielleicht können wir kurz über Forderungen reden, die wir da so aufgebracht haben. Ist ja eigentlich auch spannend zu wissen und ja wahrscheinlich auch ein Hauptteil.
Ja, insgesamt wollen wir einfach, dass es fairer ist, weil es da viele Punkte gibt, die so unterschiedlich von Uni zu Uni ist und der bei dem einen gibt es für jedes Fach super ausgebaute Examenskurse, beim anderen gibt es überhaupt gar keine an der Uni für gar kein Fach. Und das ist halt, ich meine, wenn immer argumentiert wird, das ist da, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, um ja, die Qualitäten zu sichern. Naja, aber da muss ich auch unserer Meinung nach eben das vergleichbar machen. Also da muss auch die Vorbereitung irgendwie vergleichbar sein. Und dann kann es nicht sein, dass die einen zu jedem Fach Examensvorbereitungskurse haben und da Skripte bekommen, mit denen sie lernen können, die den Stoff schon eingegrenzt haben und andere sich mit Literatur den Stoff selber raussuchen müssen. Also da startet man ja dann an komplett anderen Stellen. Das ist eins der Teile. Dann haben wir weitere Sachen, die einfach unfair sind, so wie manchmal die subjektive Bewertung von den Examen. Also da habe ich ja teilweise werden ja da super Schauergeschichten erzählt von einer, die dann als Anmerkung auf ihre Examensprüfung bekommen hat, so, ja, sie sollten sich das, und das stand da wirklich drauf so, sie sollten sich das nochmal überlegen mit dem Lehramt, weil das, was sie hier von sich gegeben haben, könnte jede Zweitklässlerin besser schreiben.
Ja.
Und das kann es halt nicht sein.
So. Nee. Nee, das ist echt krass. Ich habe sowas natürlich auch häufig gehört und ich habe selber auch bei der Korrektur dann erlebt, dass da Kommentare standen. Das Einzige, was ich da für mich machen konnte, ist herzlich drüber zu lachen und es nicht ernst nehmen, weil ansonsten, wenn ich es ernst genommen hätte, dann wäre das ein richtiger Schlag ins Gesicht gewesen nach 5,5 Jahren Studium, irgendwie, keine Ahnung, Zeit im Ausland, intensiver Vorbereitung auf den Lehrberuf und auf dieses Examen und dann sowas dazu lesen, ja, absolut. Und ich glaube, so das, was du beschrieben hast, ich hatte auch immer so dieses Gefühl, so im Studium, gerade dann am Ende, so genau diesem Spannungsfeld zu unterliegen. So auf der einen Seite ist halt da der Staat, der sagt, wir wollen euch zentral prüfen, wir haben hier diese Anforderungen. Und auf der anderen Seite überlässt man dann aber den Universitäten die ganzen Regelungen und lässt die alles machen. Und das passt für mich nicht so zusammen. Also entweder ist es eine zentrale Prüfung oder ist es keine zentrale Prüfung. Und da ist irgendwie so nicht so eine richtige Einigkeit darüber, wie das funktioniert. Und ich finde, diese Diskrepanz und dieses Spannungsfeld wird letzten Endes auf dem Rücken der Studierenden ausgetragen. Ihr seid jetzt die Leidtragenden, ja. Und wir waren es. Also
Was mich auch immer ziemlich ärgert, wo ich mir überlege, wer macht denn sowas, ist, dass man halt, das ist Studium, selbst wenn ich alles genau so mache nach Plan, dass es mir dann halt nicht möglich ist, in Regelstudienzeit zu studieren. Wenn ich meinen Studienverlaufsplan, und in Bayreuth für meine Fächerkombination gibt es so einen, da steht halt ganz genau drin, erstes Semester macht das, zweites Semester macht das und so weiter. Und selbst wenn ich das alles ganz genau so mache, würde das bedeuten, dass ich teilweise bis zum, weiß ich nicht, 15. Februar quasi Klausuren habe, ein ganz normales Semester mit 30 Leistungspunkten und dann ein Wochenende und dann danach soll ich dann laut, so wie es ja wohl geplant ist, das AWS-Examen und alle Fächerexamen gleichzeitig schreiben, und das ist halt einfach nicht möglich. So, und die BAföG bekommt man ja nur während der Regelstudienzeit und den Freiversuch bekommt man nur in Regelstudienzeit, und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich laste mir halt in den Semestern vorher mehr auf, das heißt, ich schaue, dass ich diese 30 Leistungspunkte von meinem letzten Semester quasi nach vorne ziehe, auf die anderen Semester verteile. Kann man machen, geht, kenne ich auch genug Leute, die das so gemacht haben, braucht man aber halt auch von Anfang an ein krasses Verständnis von seinem Studium.
Ja.
Also da musst du halt erstmal wissen, wie das alles läuft und ziemlich früh schon anfangen, direkt aufs 9. Semester hin zu planen. So, und du darfst halt nicht irgendwo durchfallen, so, weil dann dass das dann auch noch als Mehraufwand dazu kommt. Und das ist halt einfach irgendwie auch Quatsch. Also, dass ich alles nach Regel mache und dann aber nicht in Regelstudienzeit studieren kann. Was soll das?
Ja, das ist ein absolut. Und das, was du gesagt hast, ist ein Punkt. Also bei mir im Studium, ich glaube, alle Kommilitonen haben sich Sachen vorgezogen. Ich kann mich an Semester erinnern, da habe ich 45 ECTS-Punkte gemacht, eben genau aus dem Grund. Und klar, du brauchst halt am Anfang einen guten Überblick, damit du schon im ersten Semester dir deine Kurse vorziehen kannst. Ansonsten hängst du halt ein Semester dran. Und das ist aber eben genauso, wie du sagst, dann damit verbunden, dass du den Freiversuch aufgibst. Dann gibt es eben nur die zwei und dass du vielleicht auch dann das Problem mit dem BAföG-Amt bekommst. Vielleicht aber an der Stelle jetzt nicht, dass wir so ins Meckern verfallen. Wir haben ja versprochen, dass es konstruktive Lösungen gibt. vielleicht sagen wir die an der Stelle auch noch. Was jetzt vielleicht erstmal die Vorbereitungskurse angeht, was sind denn da unsere konkreten Forderungen? Kannst du da nochmal ein paar nennen?
Naja, einfach, dass es Examensvorbereitungskurse gibt an allen Unis für alle Fächer, in denen man ein Examen ablegen muss. Am besten halt noch, dass die angerechnet werden mit Leistungspunkten. Hm. Damit könnte man quasi rechtfertigen, dass das Semester vielleicht ein Semester länger geht und somit man halt auch die Examensvorbereitungszeit in der Regelstudienzeit hat.
Wir haben ja vorhin noch so über Fairness und Korrekturen gesprochen. Vielleicht kann man da noch sagen, dass wir uns da auch eben faire Korrekturen wünschen, die nachvollziehbar sind, also wo dann eben auch in irgendeiner Form entweder ein Kommentar dran steht oder wo es in irgendeiner Form auch einen Bewertungsbogen gibt, dass es halt eben nicht nur diese Kommentare am Rand sind, sondern da eine faire Bewertung, die auch tatsächlich die Leistung wertschätzt, die man da erbringt. Also ich meine, so wie du sagst, nach so einer Lernzeit dann einfach hingerotzt zu bekommen, ja, das kann jeder Zweiglässler besser, vielen Dank für nichts. Ja. was ist denn persönlich für dich deine Lieblingsforderung oder für dich das Wichtigste?
Ja, eigentlich schon, glaube ich, das mit der Regelstudienzeit und ja, dass etwas so, wie es geplant ist, nicht funktioniert. Überall anders würde man sagen, okay, das ist halt dämlich geplant, aber hier zieht man das eisern so durch, obwohl, ja, so wie es geplant ist, es nicht machbar ist. Weil ich meine, es ist utopisch, ohne Vorbereitungszeit ein Examen zu schreiben, weil sehr, sehr viele Sachen im Studium hat, die nicht im Examen abgefragt werden. Andersrum aber auch im Examen Dinge abgefragt werden, die niemals im Studium dran kamen. Und das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, wow, was soll das denn jetzt? Also wenn ich doch anscheinend keine Vorbereitungszeit bräuchte, wie kann das dann sein, dass ich im Examen Sachen können muss, die mir aber vorher nie jemand gesagt hat?
Ja, absolut. Und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir auch vorhin gemacht haben, wenn es da eben einheitlich Staatsexamensvorbereitungskurse gibt, die auch in die Regelstudienzeit und in die ECTS-Punkte des Studiums mit einfließen, dann habe ich genau dieses Problem ja auch vermieden. Und dann habe ich aber trotzdem noch eine Freiheit der Universität, weil ja in allen anderen Kursen die Universitäten auch ihre Schwerpunkte legen können und gerne auch das Randthema in Literatur oder was weiß ich, der Mathe-Prof mit seinem Spezialgebiet nochmal irgendwie eine Vorlesung zu halten kann, ist ja auch okay. Aber diese Basics für Staatsexamen, die brauche ich halt trotzdem auch irgendwo. Und es ist natürlich auch schwierig, sich die selber anzueignen, obwohl es funktioniert. Aber klar, dafür braucht es auch eben auch wieder Zeit, die aber laut Regelstudienplan nicht da ist. Ja, ja, absolut.
Was ich jetzt in einem Examenskurs, den unsere Uni anbietet, um eben genau das also nochmal zu vermitteln, was in unserem Studium nie drankam. Also bei uns ist es ganz konkret, in VWL gibt es das Thema Arbeitsmarktökonomik und das ist in Bayreuth, hat das einfach nicht als Schwerpunkt. Und wir als Studierende haben in Arbeitsmarktökonomik in unserem ganzen Studium überhaupt gar nichts. Im Examen kann es aber drankommen. Und so gibt es halt auch noch andere Unterkategorien von der Volkswirtschaftslehre. Und jede Uni hat da so ein bisschen seinen Spezialpunkt. Bei uns ist das Gesundheitsökonomik zum Beispiel. Und da hat, also in diesem Examenskurs von der Arbeitsökonomik, hat uns der Dozent, der diesen Kurs hält, halt auch so ein bisschen gesagt, wie manche Aufgaben zustande kommen. Mhm. Und wie da die Anreize gesetzt sind für die Professorinnen und Professoren, die Aufgaben stellen. Weil tendenziell, wenn ich eine Aufgabe stelle, muss ich sie ja auch korrigieren. Hm. Und das ist ja mehr Aufwand für mich. Und da habe ich ja tendenziell wahrscheinlich eher keinen Bock. Ja, dann ist halt der Anreiz so, dass ich eine Aufgabe stelle, die entweder so schwammig formuliert ist, dass derjenige, der sie auswählt, sie nicht auswählt, weil sie zu schwammig ist. Oder so schwierig und detailgenau, dass derjenige, der sie auswählt, sagt, ja, nee, das können die ja nicht können. Also es ist schon mal ein falscher Anreiz.
Ja, absolut.
So. Und dann ist es halt scheinbar auch noch so, dass diejenigen, die auswählen, ich weiß nicht, wer das ist, manchmal sich das auch nicht selber zu Ende denken. Er hat uns da erzählt von einer Aufgabe, die in VWL über die aktuellen, über die in dem Jahr Wirtschaftsnobelpreisträger geworden sind. Und er hat gemeint, ja, diese Aufgabe war ja schon ganz nett und hat einen aktuellen Bezug wegen den Wirtschaftsnobelpreisträgern, aber von 10 DoktorandInnen, die in der Arbeitsmarktökonomik promovieren, meinte er, könnten sie diese Aufgabe 9 nicht lösen. Dann dachte ich mir auch so, ja cool, was soll das denn? Und dann meinte er auch so, ja, er kann eigentlich zu jeder VWL-Aufgabe sagen, aus welcher Stadt die kommt, weil man das ganz genau merkt, jeder stellt die in ihrem Schwerpunkt. Und dass jemand dann aus Bayreuth den Schwerpunkt von Augsburg nicht so krass drauf hat oder andersrum, ist ja auch irgendwo logisch. Und das ist auch wieder, wo die Vergleichbarkeit halt krass hinkt irgendwie.
Ja, absolut. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass da die falschen Anreize geschaffen werden, weil ich mir dachte, wenn du das sagst als Wirtschaftsstudent, dann glaube ich dir das.
Ja, also das ist ja, wenn die Anreize so sind, dass ich möglichst scheiß Aufgaben stelle, dann sind die Aufgaben nicht im Sinne der pro Studierende.
Und das ist ja ein guter Punkt, den du damit auch machst und der ja dann noch weiterführend geht. Wenn jetzt alle dann diesem Anreiz folgen und möglichst schwierige Aufgaben stellen, dann hat ja dann auch irgendwann derjenige, der diese Aufgaben fürs Examen auswählt, nur noch die Auswahl zwischen Pest und Cholera. Die gibt er dann den Studierenden und die müssen die dann bearbeiten. Nee, ganz absolut, genau. Das ist schwierig. Aber auch dazu, nur noch mal, um jetzt wieder darauf zu verweisen, wir machen in der Petition eben Vorschläge. Da gibt's eben auch den Vorschlag, wir haben uns auch mit Dozierenden unterhalten und mit Professoren unterhalten, was braucht es denn eigentlich aus deren Sichtweise? Und die haben halt gesagt, naja, die Korrektur wird halt auch einfach nicht richtig in der Zeitplanung der Dozenten und der Professoren berücksichtigt. Also auch da fordern wir, dass es eine angemessene Zeit für die Korrektoren gibt, dass es auch eine angemessene Vergütung gibt im Sinne von Anrechnungen auf ihre Tätigkeiten, damit sie das dann überhaupt auch gut machen können.
Ja, definitiv. Und einfach, dass auch der Anreiz dahin geht, möglichst gute Aufgaben zu stellen, so, und dass ich dann auch was davon habe als Professorin oder als Professor.
Weil ich im besten Fall die schönen gedanklichen Ergüsse in einer ausreichenden Zeit mir zugute führen kann und dann auch noch schön bewerten. Ja, absolut.
Absolut.
Lass uns doch an der Stelle einfach mal ein paar Oder-Fragen einschieben.
Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder, deine Wahl.
Und ich bombardiere dich mal
sehr gerne
mit Oder-Fragen und starte gleich mit der ersten, die, glaube ich, offensichtlich ist. Du musst dich entscheiden zwischen deinen beiden Fächern Mathematik oder Wirtschaft.
Das ist super schwierig. In der Uni definitiv Wirtschaft, in der Schule Mathe, weil Wirtschaft nur in der Oberstufe unterrichtet wird und ich auch gerne die ganze Bandbreite habe.
Die ganze Bandbreite, das gibt mir das Stichwort für die nächste Frage. Ober- oder Unterstufe?
Ja, wie gesagt, also das finde ich gerade das Spannende ja am Gymnasium, dass man wirklich von 11 bis jetzt 19-Jährigen alles so dabei hat und dass es halt auch sehr viel Verschiedenes da gibt und man sich auch ganz anders da verhalten muss, auch als Lehrkraft. Das finde ich das Spannende. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Unter- und Oberstufe,
musst du jetzt,
dann würde ich aber, glaube ich, die Oberstufe nehmen, weil man da einfach so viel coole Dinge machen kann, weil da einfach so viel kluge Köpfe versammelt sind, die im besten Fall, wenn man als Lehrkraft schafft, sie zu motiviert zu halten, auch so viele coole Ideen haben und man da echt mega coole Sachen mitmachen kann.
Ich habe die Frage genauso beantwortet, als sie mir gestellt wurde. Christoph, ewiger Student oder spießiger Lehrer?
Dann definitiv spießiger Lehrer. Also alle Leute, die mich kennen, wissen, dass mir mein Studium nicht besonders viel Spaß macht und ich jetzt echt super, super froh bin, dass es jetzt sich dem Ende neigt. Also Mathe zu studieren ist einfach für mich mit dem Ziel, Lehrkraft zu werden, schon viel Schikane auch dabei. Und ja, dann lieber spießiger Lehrer.
Aber schön, dass du das in Kauf nimmst. Scheint dir viel wert zu sein, Lehrer zu werden.
Definitiv, ja. Also das ist auch das Wichtigste, dieses Ziel vor Augen zu haben und sich sehr oft daran zu erinnern, wofür mache ich das? Und weil Schule ist ja was Tolles und an die Schule möchte ich auch so schnell wie möglich wieder hin. Und ja, dann geht's halt aktuell nur über diesen Weg und dann muss man das halt machen. Und ja, irgendwie geht's dann auch schon.
Ich habe das Gefühl, du sprichst mir aus der Seele und vielleicht auch vielen, die Lehramt studieren, weil genau das ist ja, glaube ich, auch das Problem, weswegen es diese Petition gibt und aus meiner Sicht auch geben muss, weil da so eine Motivation ist und weil wir ja auch so eine Begeisterung mitbringen und auch so Bock haben und dann irgendwie so demotiviert werden durch diesen Staatsexamens-Sumpf. Ja, schauen wir mal, dass wir den lichten können. Wir bleiben definitiv beim Lernen. Ja. Wir bleiben beim Lernen und meine nächste Oder-Frage wäre, lernst du alleine oder hast du Lerngruppen?
Mit Corona jetzt zurzeit noch schwieriger, aber auch sonst lerne ich, glaube ich, eher und effektiver alleine.
Und dann meine letzte Frage, jetzt wird es politisch, Staatsexamen oder Master?
Na, dann definitiv den Master. Nee, also, ja, und also ich verstehe unsere Petition schon auch eher mittelfristig, dass es mittelfristig halt einfach solange wir das Staatsexamen noch erdulden müssen, es wenigstens besser sein soll. Aber die langfristige Vision muss meiner Meinung nach schon auch in Bayern weg von dem Staatsexamen und hin zum Bachelor, Master auch in der Lehramtsausbildung gehen, weil einfach dieses Staatsexamen nicht zeitgemäß ist.
Sehe ich auch so. Ich meine, letzten Endes ist ja Bayern da auch mit eins der wenigen Bundesländer, das noch daran festhält. Gleichzeitig wissen wir ja aber auch, dass es in Bayern wahrscheinlich immer alles ein bisschen länger braucht. Und das ist ja vielleicht auch so eine Kritik, die manchmal dann irgendwie so kommt an dieser Petition und die uns ja dann auch manchmal vorgeworfen wird, so in Richtung, wir halten da an einem System fest oder wir würden irgendwie mit dem Kultusministerium zusammenarbeiten oder so, ohne dass du da jetzt gleich komplett wutentbrannt drauf eingehst. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen und kurz darauf eingehen. Was sagst du zu jemandem, der dir vorhält, oh Mann, du bist doch eigentlich hier beim Kultusminister Schoßhündchen?
Ich weiß sehr oft nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt, weil in vielem sind wir schon immer anderer Meinung wie das Kultusministerium und viele unserer Forderungen gehen ja, hä, macht mal was oder macht es anders. So, deswegen verstehe ich das gar nicht so, wo das eigentlich herkommt, dass wir mit dem Kultusministerium, wobei auf der anderen Seite schon, weil ich jetzt auch in der letzten Zeit schon ein bisschen uns mal von betrachtet habe, wie der BLV denn Politik macht und wie andere Verbände Politik machen. Und gerade jetzt mit der Thematik der aktuellen Staatsexamensprüfungen, finde ich, der BLV hat schon Forderungen, die dann Hand und Fuß haben, die halt vielleicht jetzt nicht die allerkrassesten sind. Aber dafür sind die fundiert und haben auch eine Chance, gehört zu werden. Und auch der BLV arbeitet schon auch so, dass er ernst genommen wird. Und dann, klar, haben wir nicht immer die krassesten Forderungen und gehen nicht so weit, wie andere es vielleicht wollen würden, dass wir weit gehen mit unseren Forderungen. Dafür bekommen wir unsere Forderungen dann aber umgesetzt. Also mit unserem Brief, den wir jetzt zu den aktuellen Staatsexamensterminen rausgegeben haben, da waren unsere drei Punkte, waren Planungssicherheit, war ein Hygienekonzept und war ein Nachteilsausgleich für diese Corona-Umstände. Und alles drei kamen dann nach unserem Brief als Updates auf der Homepage des Kultusministeriums. Und da muss ich schon sagen, okay, ja, wir haben jetzt keine große Verschiebung gefordert und wir haben auch nicht gefordert, dass keiner durchfallen darf. Aber dafür haben wir jetzt, wir wissen, dass das Kultusministerium uns hört, sie reagieren drauf und sie versuchen auch, uns entgegenzukommen. Ob das dann weit genug geht, da hat jeder seine eigene Meinung und da werden wir auch immer wieder nachschärfen. Aber erstmal, wir werden gehört und scheinbar werden wir halt auch vom Kultusministerium als ernstgenommener Partner akzeptiert, sodass sie sagen, okay, die haben jetzt gesagt, unsere Kommunikation mit den Staatsexamenskandidatinnen ist zu schlecht, wir müssen da nachschärfen und wir geben jetzt öfter Updates raus. Und das ist schon mal zumindest ein Erfolg vom BLLV, den wir uns quasi daher verdient haben, dass wir nicht nur mit laut, sondern einfach mit ordentlichen Forderungen da und mit Briefen eben da hinkommen und nicht auf die Idee kommen, ja, hey, wir spammen jetzt alles zu. Und ich würde auch auf niemanden positiv reagieren, der nur mich zuspammt, ehrlich gesagt. Mhm.
Ja, ich finde das auch ein ganz, ganz spannendes und auch ein sehr, sehr heikles Thema. Und persönlich war ich super überrascht, dass das alles so gut funktioniert hat. Ich kann mich noch erinnern, dass es bei uns damals nicht so leicht war. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie auf die Staatsexamenspetition reagiert wird. Aber genau das ist, glaube ich, trifft auch auf diese Staatsexamenspetition zu sagen eben, natürlich haben wir im Hintergedanken, dass es einen Master gibt. Und ich persönlich würde jetzt auch von mir sagen, hey, das ist absolut richtig, in Richtung Master zu gehen. Bin ich persönlich von überzeugt. Andererseits, so wie du aber genau auch argumentiert hast, war ja auch der Gedanke eben bei dieser Petition zu sagen, wir wollen was anbieten, was sich jetzt mittelfristig umsetzen lässt, was die Situation verbessert, was aber genau auch konkrete Vorschläge enthält, die auch umsetzbar sind. Und ich glaube, ja, das ist dann echt immer so ein Abwägen und dann auch zu gucken, wie können wir die Situation verbessern, aber trotzdem irgendwie auch Visionen irgendwie weiterdenken. Ja, aber es ist ein schwieriger Balanceakt. Aber vielleicht ist es ganz gut auch mal, wenn wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wenn der Diskurs auch mal irgendwie so ein bisschen da ist und die Leute vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen können, wie sowas zustande kommt. Wie geht's denn jetzt damit weiter?
Also, wir müssen ja jetzt erstmal Examen schreiben und die großen Aktionen zu unserer Petition dann, die kommen dann nach den schriftlichen Examensprüfungen. Die Examensprüfungen gehen jetzt bis zum 16.04. noch und dann wird es einen Stexit-Tag geben, dann wird es eine Pressekonferenz geben, einen Stexit-Gipfel haben wir geplant und auch so einen Countdown zu diesem Stexit-Gipfel. An Stexit-Gipfel wollen wir nochmal eine Gesprächsrunde mit der Politik machen, in dem uns auch einfach wichtig ist, alle Parteien da zu haben oder zumindest auch die CSU und die Freien Wähler, weil es bringt überhaupt nichts, wenn man die Oppositionsparteien auf seiner Seite hat. Deswegen müssen wir auch an die CSU und die Freien Wähler dran. Dann wollen wir die Petition auch persönlich abgeben.
Im Kultusministerium.
Im Kultusministerium oder alternativ im Landtag.
Wenn ich die Petition jetzt das erste Mal gelesen habe und sie unterstützenswert finde, wie kann ich denn dazu beitragen, dass die Petition ein Erfolg wird?
Naja, auf jeden Fall erstmal sie unterschreiben. Und dann freuen wir natürlich auch immer uns über tatkräftige Unterstützung bei unseren Aktionen, die dann noch geplant sind. Also wir würden uns super freuen, wenn jemand mit seinen persönlichen Geschichten auch kommt, möglicherweise, die er oder sie beim Staatsexamen erlebt hat. Es gibt bei der Petition die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben. Die sind natürlich ganz wichtig, weil wir dann sagen können, hey, hier, habt ihr das gelesen? Schaut mal her, der Person ist das hier passiert. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen da was machen. Ja, und ansonsten einfach gerne sich bei uns melden und uns unterstützen bei unseren Aktionen dann, die dann im Ende zu unserer Petition stattfinden werden.
Das mit den Kommentaren ist glaube ich, ein guter Hinweis. Da kommt ja manchmal dann so auch die Kritik, das ist ja alles, das sind ja alles nur Einzelfälle, das ist ja alles nur anecdotal evidence und ihr habt ja keine stichfesten Belege. Ja, es gibt tatsächlich auch keine Daten zum Staatsexamen, weil die nicht erhoben werden. Auch das ist eine Forderung der Petition. aber ich glaube, man sieht jetzt, man kann auch die bisherigen Kommentare auf der Homepage lesen. Also da sind schon, ich glaube, weit über 400 Berichte und Geschichten auch über das Examen gesammelt. Also da gerne auch noch mehr. Und ich glaube, da zeigt sich schon, dass es, also 400 Einzelfälle ist schon ein großer Zufall, würde ich sagen.
Das meiste, was wir fordern, betrifft ja wirklich alle. Also, dass man quasi nur eine Möglichkeit hat, also eins, die das Examen zu wiederholen, wenn man es nicht bestanden hat. Das betrifft alle. Dass die Korrekturen nicht oft nicht fair sind, betrifft alle. Dass es da keinen Erwartungshorizont gibt, das betrifft alle. Dass die Notenbekanntgabe oftmals so spät ist, dass man nur noch eine Woche hat, sich eine Wohnung zu suchen am Referort, betrifft alle. Also das meiste, was wir hier fordern, sind nicht irgendwelche Sachen, die nur einzelne Personen, die gerade in einer super blöden Situation sind, sondern das meiste, das wir fordern, ist wirklich um eine bessere Situation für alle ExamenskandidatInnen zu schaffen. Auch zum Beispiel eine Veränderung der Bewertung oder was. Das betrifft auch alle.
Magst du an der Stelle vielleicht nochmal so ein paar Argumente mit an die Hand geben? Weil ich glaube, vielleicht ist es für Lehramtsstudierende offensichtlich, warum es Unterstützung für diese Petition geben sollte. Aber jetzt so, es gibt ja nicht nur Lehramtsstudenten da draußen. Wir freuen uns natürlich auch über andere Menschen, die Petition unterschreiben. Aber warum sollten die das tun? Also warum sollte jetzt, weiß ich nicht, die 50-jährige Nachbarin, vielleicht möchte ich die Petition ja auch teilen, warum sollte meine 50-jährige Nachbarin die Petition unterschreiben?
Naja, generell sollten ja alle ein Interesse haben, dass es gute Lehrkräfte in unserem Land gibt, ja, und dass die Lehrkräfte auch mit ihrer vollen Motivation an die Schulen kommen. Denn nur dann können sie ihre Motivation auch weiterbringen an die Kinder. Und dieses Staatsexamen ist halt ein Punkt, der den Lehramtsstudierenden so krass viel Motivation rausnimmt, dass man danach richtig durch ist und sehr, sehr viel weniger Bock mehr hat auf den Lehrberuf als vorher. Und das sollte halt nicht sein. Also wir sollten ja all unsere Motivation mitnehmen können. Und das sollte ja auch im Sinne von jedem sein. Und
ja, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht frage ich jetzt so Richtung Ausklang nochmal, gibt es noch Sachen, die noch wichtig sind, die wir jetzt noch nicht so beleuchtet haben, die aber noch wichtig wären zu erwähnen?
Ein Argument für dieses Staatsexamen, das vor allem von der CSU ja oft benutzt wird, ist eben dieses Argument der Qualitätssicherung. Also, dass wir ja irgendwie als Staat prüfen müssen, wen holen wir uns da in den Staatsdienst. Mhm. Und das ärgert mich immer sehr, weil klar brauchen wir qualitative, hochwertige Lehrkräfte, aber das Staatsexamen, das erste Staatsexamen in der jetzigen Form, das prüft halt überhaupt nicht die Qualitäten, die was darüber aussagen, ob eine Lehrkraft jetzt gut oder nicht gut ist. Also das prüft ja mehr ab, ob ich jetzt mir in einem halben Jahr sehr, sehr viele Inhalte, die ich kaum mehr brauche danach, in mein Gehirn pressen kann und die dann auf Stichtag weiter wieder abgeben kann. So, das prüft dieses erste Staatsexamen in der jetzigen Form. Und das hat mit Qualität von Lehrkräften nichts zu tun. Und deswegen ist dieses Qualitätssicherungsargument für meiner Meinung nach ja ein Quatschargument.
Ich habe dazu jetzt eben gerade hier auf der Seite des Stexit einen Kommentar gefunden von einem anonymen User, der schreibt, das erste Staatsexamen soll die Befähigung einer Lehrkraft überprüfen, die unter anderem in der Lage sein muss, objektiv, reliabel und valide Schülerleistungen zu bewerten. Das erste Staatsexamen selbst ist von einer solchen Bewertung Welten entfernt. Weder objektiv, reliabel noch valide. Und ich glaube, das trifft ganz gut, was du gesagt hast und zeigt auch so ein bisschen diesen Ärger auf, den man dann hat als Studierender, wenn man selber Sachen gelehrt bekommt und selber Sachen lernt, die dann aber in der eigenen Prüfungsform nicht mehr umgesetzt werden.
Definitiv. Da merkt man auch, dass da jemand EWS-Examen im Psycho gerade geschrieben hat.
Witzigerweise, das habe ich ausgelassen, da steht besonders die EWS-Examen leiden unter einer willkürlichen Benotung. Ja.
Ja.
Hast du noch einen Appell zum Schluss an alle da draußen? Oder vielleicht auch was du noch Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern sagen magst, falls sie denn zuhören.
Also falls uns Studierende aus den ersten Semestern zuhören, möchte ich noch sagen, ja, es ist oftmals sehr entmutigend, dieses Studium. Aber kämpft euch da durch. Wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, Lehrerin oder Lehrer zu werden und wenn ihr richtig Bock habt, mit Kindern zu arbeiten, dann irgendwie kommt man da durch. Ja? Auch ich habe das geschafft und du hast es geschafft und so viele andere vor uns haben wir das geschafft, auch wenn es oft keinen Spaß macht, haltet durch. Und ich hoffe, also oder ich bin der Überzeugung, dass wenn man das wirklich gerne macht, dass es das dann auch wert ist, dass man sich da ein paar Jahre lang durchkämpft, aber dass die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern einem dann so viel auch wieder zurückgeben kann. Und an die BildungspolitikerInnen, ja, hört uns an und hört die Leute an, die das betrifft und dann nehmt sie ernst und verändert was. Und ja, vor allem an die Regierungsparteien, habt Mut auch mal was zu ändern. Denn klar, aktuell, es ist nicht alles schlecht, auch in Bayern nicht und auch in der Lehramtsausbildung nicht, ist nicht alles schlecht, aber ja, um noch ein tolles Zitat, von dem ich nicht weiß, von wem es ist, aber wer aufhört, besser zu werden, hört auch irgendwann auf, gut zu sein. Und deswegen finde ich, muss man mit der Zeit gehen und eine Modernisierung hier am ersten Staatsexamen ist dringend notwendig.
Christoph, vielen Dank dir für die Einblicke in Stexit, in die Petition, für deine ganze Zeit und für dein Engagement. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Tschüss, Christoph.
Tschüss.
Die Petition für ein faires und modernes erstes Staatsexamen geht in die heiße Phase und ihr könnt immer noch unterschreiben und kommentieren. Den Petitionstext, den findet ihr auf der Seite der Studierenden im BLV. Schaut doch nochmal in den Shownotes, da ist das Ganze verlinkt. Wenn ihr den Petitionstext gelesen habt, könnt ihr auch mal schauen, was andere schon kommentiert und geschrieben haben. Vielleicht habt ihr selber Lust, eure Geschichte zu erzählen. Das Ganze ist wichtig, damit Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker verstehen, was für Geschichten hinter diesem Staatsexamen stecken, was es für ein Druck und was es auch für ein unnötiger Stress eigentlich ist. Und ihr könnt die Petition natürlich auch dadurch unterstützen, dass ihr das Ganze teilt in sozialen Netzwerken mit Freunden, Verwandten, Kolleginnen und Kollegen, wo auch immer. Und natürlich könnt ihr up-to-date bleiben, indem ihr Stexit auf Instagram folgt. Da gibt es dann die neuesten Entwicklungen und da erfahrt ihr dann auch, wann die ganzen Pressekonferenzen, wann die Übergabe läuft, alles das auf Stexit. Und wir machen in zwei Wochen weiter mit einer neuen Folge von Bildungsblick, dem Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Mein Name ist Gerrit Kubicki und ich freue mich auf euch. Bis bald.